Domradio-Menschen, am Mikrofon ist für Sie heute Bernd Knopp und ich bin heute zu Gast in Mainz, genauer gesagt beim zweiten deutschen Fernsehen, beim ZDF, und heute sind wir zu Gast bei einer der, ich sag mal, Aushängeschilder des ZDF. Diese Dame kennen Sie alle, sie stellt sich am besten ganz kurz mal selbst vor.
Ja, hallo, guten Tag, mein Name ist Gundula Gause. Lieber Bernd Knopp, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, es ist mir eine Ehre, dass Sie mich besuchen.
Und wir freuen uns auf das Gespräch. In den kommenden 2 Stunden Domradio Menschen mit Gundula Gause. Domradio Menschen, ein ganz besonderer Mensch, der heute vorgestellt wird in den kommenden 2 Stunden. Ich bin zu Gast im schönen Mainz beim zweiten deutschen Fernsehen. Ich glaube, die ganze Bundesrepublik kennt den Lerchenberg. Auch wenn Sie noch nie in Mainz waren, aber den Lerchenberg mit dem ZDF, ich glaube, das kennt jeder. Und Gundula Gause kennt auch jeder, beziehungsweise jede. Sie ist eine der bekanntesten deutschen ZDF-Fernsehjournalistinnen. Liebe Frau Gause, wir sind froh, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Wir haben einen kleinen Steckbrief vorbereitet und ich bitte Sie einfach mal auf jedes Detail zu antworten. Alter?
44, oje.
Familienstand?
Verheiratet und Mutter von, ich sag mal, 3 Kindern, wobei ich einmal mitgeheiratet habe und der Typ ist schon wieder 23 Jahre alt und meine eigenen Kinder sind 9 und 10 Jahre alt.
Beruf?
Ja, Nachrichtenmoderatorin im Heute-Journal im ZDF, das insgesamt seit 20 Jahren und seit 16 Jahren im Heute-Journal, wo wir als sogenannte Redakteure im Studio arbeiten. Das heißt, wir arbeiten redaktionell, journalistisch, schreiben unsere Texte selbst, sind an der Auswahl beteiligt und fällen dann unsere Entscheidungen im Team, an denen wir aber eben mitarbeiten und uns mit einbringen können. Das heißt, der Beruf lautet eigentlich Redakteurin im Studio, das ist ein bisschen sperrig, deswegen sagen wir immer Nachrichtenmoderatoren.
Berufung?
Berufung ist schon etwas zu tun, was der Menschheit dient, im Kleinen wie im Großen. Das heißt, wenn Sie jetzt auf meinen Beruf das fokussieren wollen, würde ich sagen, diene ich der Information der Menschen. Ich würde mich freuen, ich hätte mehr gute Nachrichten im Köcher, denn irgendwo hat man ja auch das große Ziel, irgendwie dem Menschen zu dienen und zum Guten insgesamt zu begleiten zu dürfen. Und da tue ich dann andere Dinge, um dann meiner Berufung, wenn man das so nennen möchte, die dann doch in der Kürze vielleicht formuliert ist, Dienst am Menschen, Dienst am Nächsten. Ich tue dann eben andere Dinge, die diesem Ziel helfen, nahe zu kommen.
Dann kommen wir zur Religion, Konfession.
Ich bin evangelisch, aber katholisch verheiratet. Die Kinder sind katholisch getauft. Und Sie wissen, wie das Spiel dann ist. Wir gehen vornehmlich in die katholische Kirche.
Von meiner Mutter?
Habe ich sehr, sehr viel gelernt und vor allen Dingen eben die christliche Erziehung, das christliche Gedankengebäude mitbekommen.
Vom Daddy?
Ja, mein Vater, Jurist von Hause aus, über Jahrzehnte bei der Bahn gearbeitet, denke ich, habe ich Ordnung, strukturiertes Denken und ein nicht über die Stränge schlagen mitbekommen, ein eher defensives Verhalten, mit dem ich aber insgesamt ganz gut fahre.
Als Kind wollte ich immer?
Ja, reich und berühmt werden. Nein, das ist ein Scherz. Also ich denke, in der Hauptsache glücklich werden. Ich gestehe, dass mich das Fernsehen schon ganz, ganz früh fasziniert hat und dass das irgendwo immer ein Berufswunsch war. Dass es dann dazu kam, ist natürlich dann eine Reihe von, wie soll ich sagen, Zufällen, aber eben auch, wie soll ich sagen, Kompetenzen oder Dingen, die man sich erarbeitet hat, sodass es dann eben in der letzten Konsequenz kein purer Zufall ist, dass man heute den Job macht, von dem man als Kind geträumt hat.
Dann könnte ich mir ja auch die Frage sparen, was ich versäumt habe, oder?
Also ich sage immer, ich bin so glücklich im Hier und Jetzt und mit mir im Reinen, dass ich nicht das Gefühl habe, etwas versäumt zu haben. Das Einzige, was mir fehlt, das sage ich immer wieder, wäre ein Volontariat gewesen. Mhm. Ich habe halt so lange studiert und dann gleichzeitig schon gearbeitet, sodass ich irgendwann zu alt für ein Volontariat war. Aber jetzt bin ich dermaßen lang im Nachrichtengeschäft und auch ein News-Junkie, wenn man so will, dass ich jetzt dabei bleibe.
Dann habe ich noch eine Frage. Mein Mann
ist Zahnarzt und Landtagsabgeordneter, macht insofern auch einen doppelten Job. Dazu noch ein guter Vater unserer Kinder und auch ein guter Ehemann. Hat wenig Zeit, macht ein bisschen viel Stress, ist ein bisschen anstrengend manchmal, aber ich liebe ihn trotzdem.
Gott ist?
für mich eine ganz wichtige Instanz, die Koordinate meines Lebens, an der ich mich, wenn Sie so wollen, ausrichte, im Kontext mit menschlichen Koordinaten. Aber ohne Gott, Religion und meinen Glauben ging es nicht.
Und ganz am Schluss, man sagt ja schon immer, Sie sind das, ich sag mal, das Fernsehtraumpaar. Klaus Kleber ist
mir ein sehr guter Studiopartner, mit dem ich mich auch journalistisch immer wieder mal streite. Dann holt er mich in sein Zimmer und sagt, Gundula, du kannst mir schon glauben, wenn ich dir zu dieser oder jener Frage, ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen, sage, das ist so, dann kannst du mir schon glauben. Ich glaube ihm halt manchmal nicht. Ja? Und dann haben wir Diskussionen, aber wir gehen immer im Guten auseinander. Von daher, wir schätzen uns und wir mögen uns auf kollegialer Ebene auch. Und ich sagte früher, als er noch so richtig mein Chef war, er hat sich jetzt ja auch ein bisschen verändert, ich habe immer gesagt, ich bin zufrieden mit meinem Chef.
Das ist ein schönes Schlusswort für unser erstes Gespräch. Es geht noch weiter hier bei Domradio Menschen, heute mit Gundula Gause vom ZDF. Wir stellen heute bei Domradio Menschen eine ganz besondere Frau vor. Sie gehört zu den, ich sag mal, zur Crème de la Crème der deutschen Fernsehjournalie, nämlich Gundula Gause. Selbst wenn man sie nicht kennt, wird man ganz schnell immer wieder, ich sag mal, mit ihr konfrontiert werden, wenn man diesen Namen hört. Ich glaube, Sie wissen selber, liebe Frau Gause, dass Ihr Name etwas ganz Besonderes ist, nämlich eine Marke.
Ja, also ich denke, das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich jetzt seit 20 Jahren beim ZDF bin und mit der Moderation in der Öffentlichkeit stehe. Dann mag die Alliteration was dazu beigetragen haben. Und in der Gänze, ich denke, ist es so, dass meine Eltern Gundel Gaukelei nicht kannten, als sie mir den Namen Gundula gaben. Und von daher, da kommt wohl so eins zum anderen, dass dieser Name jetzt tatsächlich eine Marke ist. Das weiß ich schon, ja.
Sie sind eine Marke seit 1965. Da wurden Sie geboren, und zwar in Berlin, in der geteilten Stadt Berlin. Sie sind Berlinerin, aber nicht in Berlin aufgewachsen.
Nein, mein Vater war Jurist bei der Bahn. Und da muss man viel umherziehen und weiterziehen, wenn man Karriere machen wollte, was meinem Vater auch gelungen ist. Und so zogen meine Eltern ziemlich bald nach meiner Geburt weiter. Und dann waren die Stationen Hannover, Fulda, Stuttgart, Mainz, wo ich auch schon mal Abitur machte 1984. Dann bin ich eine Weile mal in den Rhein-Neckar-Raum gegangen, habe dort auch beim Privatradio gearbeitet, bevor ich dann 1989 wieder zurück nach Mainz kam.
Wie muss man sich Sie als Kind vorstellen? Haben Sie damals schon möglicherweise Mitschülerinnen gesagt, ach, irgendwann will ich mal zum Fernsehen gehen? Das sagt man ja so, ne? Es gibt ja oft Kinderträume. Ich habe immer früher gesagt, vom Lokführer zum Popstar und dann irgendwann auch mal vielleicht beim Radio oder beim Fernsehen. Wie war das bei Ihnen?
Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich als Kind schon wusste, dass ich zum Fernsehen wollte. Ich war als Kind eher schüchtern. Manchmal habe ich den weiblichen Klassenclown gegeben. Also ich habe schon immer Spaß am Spaß gehabt und an der Freude. Aber ich sag mal, dieses jetzt auch präsentieren wollen, was jetzt für mich ja nur Konsequenz aus meiner redaktionellen Tätigkeit ist, das war nicht absehbar, dass es dazu kommen würde. Nein, ich hatte eine behütete Kindheit, eine glückliche Kindheit mit Spiel und Spaß. Ich ging viel reiten. Mein Hobby war eben die Reiterei und Pferde. Ich hatte dann 2, 3 Pferde immer von Bekannten in der Betreuung, die dann auch froh waren, dass sie so ein verantwortungsbewusstes Mädchen hatten, die sich um die Pferde kümmerte. Aber es war nicht absehbar, dass ich Gundula Gause in diesem Sinne werden würde.
Wie war das in Ihrer Kindheit? Sind Sie oft in die Kirche gegangen? Wie wurde der Glaube, also Ihre Konfession, evangelische Religion, wie wurde das vermittelt zu Hause?
Also maßgeblich über meine Mutter. Ich habe ja auch mein Poesiealbum mitgebracht, denn da hat sie 1974, da war ich 9 Jahre, hineingeschrieben und eben einen Psalm gewählt, den Psalm 37, Vers 5 und 6. Vielleicht werde ich das später nochmal vorlesen, wenn Sie möchten.
Gerne.
Die christliche Sozialisation ist schon maßgeblich über meine Mutter gelaufen. Wir gingen nicht oft in die Kirche, aber doch immer wieder. Und immer wieder war auch, ich sag mal, die Instanz Gott und Glaube und Kirche war eben eine Instanz, war wichtig für uns. Wir haben gebetet, aber nicht so viel, wie ich jetzt in der katholischen Familie es pflege, mit meinem katholischen Mann und meinen katholisch getauften Kindern. Aber es war durchaus ein Begleiter, das Thema Gott und Religion und der Glaube.
Als Pubertierender versucht man ja auch, ich sag mal, ein bisschen Reißaus zu nehmen von zu Hause und möglicherweise auch von der eigenen Religion. Oder hatte die immer einen sehr wichtigen Einfluss auf Sie?
Ich möchte sagen, in der Pubertät spielte sie fast gar keine Rolle. Ja, da hatte ich Freiheitsdrang und wollte die weite Welt sehen und ging dann ja nach dem Abitur auch ein Jahr nach Paris. Aber in der Zeit spielte Glaube und Religion keine große Rolle. Ich denke, das hat sich dann erst als junge Erwachsene entwickelt. Und dann vor allem, muss ich sagen, doch durch die Beziehung zu meinem Mann, der aus einer sehr katholischen Familie stammt. Aus der Eifel, die ja auch sehr katholisch geprägt ist. Die Familie meines Mannes ist sehr katholisch. Und darüber hat mein Glaube eine neue Intensität erfahren.
Eine ökumenische Familie, wenn man so sagen kann.
Ich sage immer, hier sitzt die gelebte Ökumene vor Ihnen, denn es ist so, ich könnte ja auch übertreten und werde das auch immer wieder gefragt. Dies möchte ich aber nicht, weil ich es als einen Verrat an meiner Mutter empfinden würde und weil ich doch durchaus am Protestantismus auch was finde. Ja? Da ist schon einiges, was ich auch schätze am evangelischen Glauben. Ich sehe auf der anderen Seite natürlich die Macht der katholischen Kirche, die auf ihre Art und Weise natürlich nicht zuletzt auch über den Papst, über diese Wertebastion Papst, die Menschen ganz anders erreicht. Eben indem sie eben dogmatisch Dinge vorgibt, an die sich die Menschen dann leichter halten können, als wenn man es versucht, über den Kopf an sie heranzutragen.
Nichtsdestotrotz, Sie engagieren sich ja auch für katholische Projekte unter anderem und darüber werden wir später noch reden, ausführlich. Domradio Menschen mit Gundula Gause, gleich geht's weiter. Dankeschön. Wir sprechen mit Gundula Gause vom ZDF und wir sind jetzt dort angekommen, wo man sich sagt, mein Gott noch, wie geht das Leben weiter beruflich? Nämlich Gundula Gause hat, wann war es, 1984 Abitur gemacht. Wo war das, Frau Gause?
Ja, hier in Mainz, wo ich jetzt auch arbeite. Direkt nach dem Abi musste ich erstmal raus und ging als Au-pair-Mädchen nach Paris, habe dort auch ein Jahr an der Sorbonne gleichzeitig studieren können, die französische Sprache. Ich gestehe, ich mag Frankreich sehr, ich spreche auch ganz gut Französisch und wollte mich einfach mehr mit Land, Leuten und der Sprache beschäftigen. Danach hatte ich die Möglichkeit, bei einem Privatradio, bei RPR, in Ludwigshafen anzufangen, festangestellt als Redaktionsassistentin, was ich auch gemacht habe. Also ich war jung und wollte auch schon Geld verdienen, wollte unabhängig sein und habe dann 2,5 Jahre dort gearbeitet. Aber relativ schnell durfte ich auch moderieren, was vielleicht mit meiner Stimme zusammenhing. Ich interessierte mich schon früh für die Nachrichten. Dann stieg ich den Kollegen in der Nachrichtenredaktion bei RPR ein bisschen aufs Dach und nervte die, indem ich eben in meinen jungen Jahren, damals 21, 22 Jahren, eben unbedingt dort mitarbeiten wollte, lernen wollte. Wie macht man Nachrichten? Wie schreibt man Nachrichten? Und die wollten aber immer, dass ich in ihre Dienstpläne mache und so weiter. Naja, also wir haben so ein bisschen gefochten, 2,5 Jahre. Dann kamen 2 alte Radiokollegen und sagten, du, das ZDF sucht Nachrichtensprecherin. Dachte ich, wunderbar, aber doch nicht mich. Ich bin zu jung, ich habe noch nicht studiert, das geht so nicht. Aber es fügte sich, ich habe ein Casting gemacht, das wurde für gut befunden, sodass ich dann den Wechsel vom Radio zum ZDF schaffte, aber dann mir vornahm, ich war ja 23 Jahre alt, ich musste noch studieren. Ich fing dann an, Politikwissenschaft, Geschichte und Publizistik zu studieren und habe das dann irgendwann im Laufe der Jahre auch beendet mit einem Magisterabschluss. Bin ich ganz froh, dass ich das geschafft habe.
Das war hier in Mainz?
Alles hier in Mainz. Das ist vielleicht, wenn Sie so wollen, Sie fragten am Anfang, habe ich was versäumt? Ich war schon lang eben dann dadurch, dass ich beim ZDF in Mainz arbeitete und in Mainz studierte, hier an diesen Ort gebunden. Sodass ich im Nachhinein richtig froh über meinen Ausflug nach Paris bin, dieses eine Jahr, was ich dort verbracht habe. Denn ich bin schon jemand, der auch gern sich in der Welt tummelt.
Sie haben eben vor der Aufzeichnung zugegeben, dass Sie eine frankophile Ader haben. War das der Grund, warum Sie nach Paris gegangen sind?
Ja, ich wollte Frankreich kennenlernen. Ich wollte auch nach dem Abitur erstmal, ich sag's ganz deutlich, weg von zu Hause. Dazu muss man stehen. Da waren auch Turbulenzen und da muss man sich selbst finden. Ich meine, mit 18, 19 Jahren, da finde ich, muss man auch mal raus in die weite Welt. Ich glaube, das ist seit Jahrhunderten doch so, dass die Menschen ihre jungen Leute erst einmal auf die Walz schicken. Ja.
Was haben die Eltern dazu gesagt? Ich sage immer wieder, heutzutage ist es ja schon fast ganz normal, dass die Kinder und die Jugendlichen irgendwann mal durch die ganze Welt reisen. Ne? Der eine in Neuseeland, der andere in den USA und der dritte möglicherweise am Nordpol. Das war in den 70ern und 80ern noch nicht so normal. Insofern, was haben die dazu gesagt, als sie sagten, ich möchte jetzt nach Paris gehen?
Ich bewundere Sie im Nachhinein für Ihren Mut. Wenn ich mich von damals betrachte, wie soll ich sagen, relativ schüchtern, jung und in einer Form auch unbedarft. Ich glaube, wenn ich da meine eigene Mutter gewesen wäre, ich hätte mir das nochmal überlegt, ob ich das Kind gehen lasse. Aber vielleicht haben Sie auch erkannt, dass mir das gut tut. Wir haben natürlich dann Strukturen gesucht. Deswegen haben wir das auch mit dieser Au-pair-Geschichte gemacht, dass ich in einer Form da auch begleitet und behütet war, was auch dann so war. Somit war es dann, wie soll ich sagen, ein beaufsichtigter Ausflug in die weite Welt und es ist gut gegangen.
Würden Sie sagen, dass das Ihre in Anführungsstrichen wilde Zeit war oder hatten Sie in dem Moment, als Sie nach Paris gingen, diese wilde Zeit bereits schon hinter sich gebracht?
Also das war definitiv meine wilde Zeit, ja. Also bis zum Abitur war ich also wirklich sehr, sehr ordentlich. Und dann muss man sich mal eine Auszeit nehmen. Ich lebe ja auch heute, wie ich eingangs sagte, mit einem jungen Mann zusammen. Mein Mann ist in der ersten Ehe verwitwet. Mhm. Und von daher habe ich diesen Jungen seit seinem 7. Lebensjahr an meiner Seite gehabt. Und der war auch brav und lieb bis zum Abitur. Und der hat auch nach dem Abitur seine Auszeit genommen. Das gehört dazu.
Wo haben Sie beide sich kennengelernt, wenn ich Sie fragen darf?
Mein Mann und ich, wir haben uns in Mainz tatsächlich in einer Kneipe kennengelernt. Ja, ja.
Während des Mainzer Karnevals.
Nein, so weit wollen wir da nicht gehen. Das nicht. Das war ein Abend in einem Oktober, fern von Fasnacht. Aber wir waren uns auf Anhieb sympathisch. Es war ungefähr ein Jahr nach dem Tod seiner ersten Frau und er musste sich dann noch etwas finden und orientieren und sich die Sache nochmal überlegen. Mhm. Und das hat er sich gut überlegt, wie ich finde.
Das finden wir auch und deswegen sprechen wir gleich weiter. Gundula Gause bei Domradio und der Sendung Menschen. Liebe Frau Gause, das ZDF und Sie, Sie sind ja zwei Marken, sage ich mal. Sehen Sie das genauso?
Es ist mir eine Ehre, wenn Sie das so bezeichnen wollen. Ich denke, das ist die Länge der Zeit, ganz einfach. Diese 20 Jahre insgesamt, die ich beim ZDF bin und eben die 16 Jahre, die ich da im Heute-Journal eben auch immer auf der gleichen Position arbeite, führen dazu, dass die Menschen mich identifizieren mit dem ZDF. Es ist mir eine Ehre. Danke.
Gerne geschehen. Sie waren vor dem Heute-Journal auch in anderen Sendungen tätig. Vielleicht erzählen Sie mal so ein bisschen Ihren Werdegang beim Zweiten.
Ich fing in der Heute, so nennen wir das hier, an, zunächst als reine Nachrichtensprecherin. Das hat mich von Anfang an gestört. Und ich denke mal, auch ein bisschen mit meiner Person ist es zu diesem Umbruch gekommen, dass wir alle, die wir heute im ZDF in den Nachrichten vor der Kamera sind, sogenannte Redakteure im Studio sind. Ich fing dann halt relativ bald an, den Chef der Redaktion zu nerven und zu sagen, sagen Sie mal, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass ich nur spreche. Ich war ja vorher beim Radio gewesen, da war das ja auch nicht üblich. Man muss redaktionell tätig sein, man muss in den Inhalten stehen, die man verkauft, die man spricht. Reines Sprechen wäre für mich also wie wenn ich ohne Füße unterwegs wäre. Mhm. Unvorstellbar. Also das ist der Grund, worauf ich stehe, dass ich journalistisch, redaktionell weiß, wovon ich spreche. Mhm. So, und dann dauerte das nicht lang. Ich durfte dann auch in die Redaktion. Es waren damals noch getrennte Schienen. Aber dann hatte ich da meine Schichten, meine Arbeitsschichten und meine heute Präsentationsschichten. Und irgendwann wuchs das eben zusammen im Laufe der Jahre. Im Heute-Journal, in dem ich seit 93 bin, ist es eben grundsätzlich so, dass natürlich die Kollegen Klaus Kleber, Marietta Slomka, Steffen Seibert als Moderatoren Journalisten sind. Und wir Co-Moderatoren sind jetzt eben auch seit 30 Jahren Journalisten. Also wir arbeiten journalistisch. Das war natürlich für mich dann ein kleiner Weg dahin. Ich habe dann auch eine Sendung namens Nachbarn fast 3 Jahre moderiert. Das ist ein gesellschaftspolitisches Magazin gewesen, das sich eben mit dem Zusammenleben mit Mitbürgern anderer Nationalität befasste. Dann habe ich von 92 bis 98 Maybrit Illner im Morgenmagazin vertreten, was dann aber doch so 6 Wochen geplant waren im Jahr. Und seit 93, wie gesagt, im Heute-Journal. 98 bekam ich dann mein erstes Kind und ich sag mal dann Kinder und Berufstätigkeit, da kann man dann nicht noch auf verschiedenen Hochzeiten tanzen, sodass ich dann mit den Kindern mich aufs Heute-Journal beschränkte.
Erinnern Sie sich noch an die, ich sag mal, schönste Nachricht, die Sie präsentiert haben?
Oh, das ist ganz schwierig. Die schönste Nachricht kann man jetzt so singulär nicht benennen. Das war ehrlich gesagt natürlich die ganze Wendezeit der Wiedervereinigung. Aber das war natürlich ein langsamer Prozess, den ich froh war, begleiten zu können. Das war natürlich sehr spannend, 89 und 90. Da war es dann zum Beispiel so, da habe ich gesagt, ich muss in Berlin sein.
Ich glaube, das ist auch das Schöne an Ihrem Beruf, dass Sie, ich sag mal, so ein Stückchen auch Geschichte mitverfolgen können immer.
Ja, und das ist schon spannend, dann über die Redaktion, über den Journalismus da näher dran sein zu dürfen.
Was können Sie möglicherweise in diesem Zusammenhang noch sagen? Sie arbeiten beim ZDF. Hilft auch vielleicht Ihre Konfession, Ihr Glaube ein bisschen bei dieser Informationsflut, die Sie alltäglich bewältigen müssen?
Ich denke, wir Journalisten tragen eine Form der anonymen Christlichkeit in uns. Das ist ein großer Gedanke von Karl Rahner in mehreren Büchern beschrieben. Das heißt, hier in der Kürze ist es so, dass wir Christen sind. Und auch Kollegen, die sich nicht dezidiert zum Christentum bekennen, doch eine gewisse Christlichkeit leben. Denn im Journalismus wirken auch die Kriterien des normalmenschlichen Miteinanders, wie zum Beispiel Akzeptanz des anderen, Achtung der Menschenwürde, in irgendeiner Form Nächstenliebe, die jetzt nicht dann dazu führt, dass man einander helfen möchte, aber dass man eben aus Achtung vor Opfern auch die Berichterstattung eben mit ethischen Standards begleitet und dies versucht in Würde und in Objektivität und in Sachlichkeit zu leisten, sodass ich diesen Gedanken der anonymen Christlichkeit sehr reizvoll finde. Und wenn man sich dem anvertraut, stellt man fest, dass viele Kollegen so denken und leben. Die sagen vielleicht vordergründig, naja, ich habe ehrlich gesagt mit dem Glauben nicht so sehr viel zu tun. Aber so wie sie hier im redaktionellen Miteinander agieren, merkt man, dass sie auch einen Leitfaden haben, dem sie folgen.
Kann man schlussfolgernd sagen, dass viele Nichtchristen oft christlicher sind, als sie denken?
So meine ich. Und ich finde, wir sollten alle diesen Aspekt der Religion und des Glaubens versuchen, bewusst zu machen. Also ich bin für Religionsunterricht, Ethikunterricht natürlich irgendwo auch. Aber es geht darum, diese Inhalte auch an die Menschen heranzutragen. Wie viele Menschen erleben wir, die auf Sinnsuche sind? Die meinen, nicht bei sich zu sein, weil sie Dinge tun, mit denen sie sich nicht identifizieren. Wenn sie den Glauben, den christlichen Glauben an sich heranlassen, denke ich, haben sie eine Sinnerfüllung, die sie glücklich macht.
Sehr schönes Schlusswort. Domradio Menschen mit Gundula Gause. Unsere Gäste bringen ja oft Texte mit, die wir dann so ein bisschen, sage ich mal, interpretieren, beziehungsweise interpretiert bekommen, dann auch von dem Gast selbst, in diesem Falle von Gundula Gause. Und sie hat sich so ein Stückchen Kindheit mitgebracht, nämlich ihr buntes Poesiealbum. Das aus welchem Jahr eigentlich stammt, Frau Gause? Sieht sehr bunt aus.
Ja, also das habe ich so als 9- und 10-Jährige geführt. Das heißt, das war so in den Jahren 1974, 75 in dem Dreh. Und man bittet dann natürlich auch die Eltern hineinzuschreiben. Und meine Mutter, ja, der ich eben die christliche Begleitung, die christliche Erziehung verdanke, hat den Psalm 37, Vers 5 und 6 hineingeschrieben. Ich lese ihn vielleicht mal kurz vor. Mhm. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen und wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Ich gestehe, dass das auch meine Lieblingsstelle in der Bibel ist, denn dieser Psalm schenkt mir eine Form von Gottvertrauen, Trost, Begleitung und damit eben Selbstversicherung. Ja, befiehl dem Herrn deine Wege. Das ist eine klare Ansage und damit kann man gut fahren, wenn man das denn tut. Ja, und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Das ist dieses sich anvertrauen an eine höhere Instanz, der Glaube, dass es irgendwo ein vorbestimmtes Schicksal gibt, dass es einen Gott gibt. Ich meine, man kann das natürlich alles in Frage stellen. Als mein Mann seine erste Frau verlor, sie starb mit fast 37 Jahren an Krebs. Da kann man natürlich schon die Existenz eines Gottes bezweifeln. Ja? Mhm. Mein Mann zitiert dann immer wiederum seinen Vater, ein tiefgläubiger Katholik, der immer sagt, der da oben, der hat viel in der Kundschaft. Und ich denke, wir sollten von Gott nicht nur fordern und wünschen, sondern im Grunde dankbar sein für das, was er uns gibt. Und das kommt doch in diesem Psalm ganz gut zum Ausdruck, ja, und wird deine Gerechtigkeit hervorbringen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Das Licht haben wir, so Gott will, und die Erde nicht untergeht, was sie vielleicht heute und morgen nicht tut, ja, haben wir. Und wir haben den Mittag, den Lauf des Tages, der Wochen, Monate, des Jahres. Also ein paar Dinge gibt es, auf die wir vertrauen können. Und wenn man denn auf Sinnsuche ist, dann bietet sich die christliche Religion ganz gut an, denke ich, da einfach eine Koordinate zu finden und wie eine Schiene, in der man läuft.
Und es ist ja auch ein Gott, sage ich mal, der nicht oben steht und irgendetwas befiehlt, sondern der sich auch etwas anhört.
Ja, vor dem man seine Klage bringen kann, aber den man eben nicht fordern kann. Es gibt viel Elend und viel Leid in der Welt. Es gibt viel globales, großes Unglück und es gibt viel kleines, individuelles, menschliches Unglück. Deswegen Augen auf, dabei bleiben und versuchen, zu tun, was in den Kräften steht.
Zu tun, was in den Kräften steht und auch seinen eigenen Weg gehen. Sie gehen ihren eigenen Weg, sie sind ihren eigenen Weg gegangen und sie mögen französische Musik. Und was können wir gleich mal spielen hier bei Domradio? Was würden Sie uns empfehlen?
Ja, also ich gestehe, ich bin auf Renan Luce gestoßen und ich habe hier mitgebracht La Lettre, also der Brief. Das ist die Geschichte, dass er erzählt, Renan Luce erzählt, er hat einen Brief bekommen, der aber falsch adressiert war und an ihn geriet aufgrund eines Fehlers des Briefträgers. Und daraus entwickeln sich dann Hoffnungen und enttäuschte Hoffnungen und natürlich auch die Liebe. Also er verliebt sich dann in diese Briefeschreiberin, die auch noch ein bisschen Legasthenie-Probleme hat. Und das hat so was Rührendes, was Romantisches von, ich sag mal, unerfüllter Liebe, Liebe, die da jetzt zustande kommt, die so nicht geplant sein konnte, weil der Brief ja nicht an ihn adressiert war. Also eine schöne Geschichte.
Domradio Menschen mit Gundula Gause, Konfession evangelisch. Frau Gause, wir leben im 21. Jahrhundert und nicht nur die Gläubigen, auch die Religionen, sie ändern sich, sie passen sich dem Zeitgeist an. Wie stehen Sie dazu?
Ja, wir brauchen unbedingt ein tolerantes Miteinander. Es gibt verschiedene Religionen, das ist auch gut so. Ich denke, die Religionen, von denen wir hier sprechen, an die wir denken, sind allesamt friedfertige Religionen. So ist meine Hoffnung. Und ich kann nur um ein tolerantes Miteinander bitten.
Sie sind Kirchgängerin, haben Sie gesagt. Wie könnte die Kirche und wie könnten auch Gottesdienste, frage ich Sie mal, zukunftsfähig bleiben?
Ich denke, da passiert schon sehr, sehr viel und das ist auch gut. Die Kirchen in Deutschland haben sehr, sehr begriffen, dass sie auf die Menschen zugehen müssen, dass sie sich öffnen müssen, dass sie weg müssen von Inner Circles, dass sie auf die Menschen zugehen müssen. Und da passiert sehr, sehr viel. Also wenn man da mal die Augen aufmacht, dann hat man ein so großes Angebot von den beiden großen christlichen Kirchen, dass man sich wirklich aussuchen kann, was man machen möchte. Vom Ministranten-Filmwettbewerb, den ich hier gerade im Bistum Mainz begleite, bis hin zu den großen Aktionen, hin zu Missio, die ja mit dem Afrika-Tag zum Beispiel eben auch Engagement für Afrika leben. Also man kann wirklich von lokalen Aktivitäten bis hin zu einem Engagement in der Welt auf allen Ebenen sich engagieren. Man muss die Angebote nur annehmen. Es geht ja dann in den Gemeinden auch vom Literaturabend über Domführungen bis hin eben zu Reisen, die den Geist weiten, in denen man Bildung erfährt, in denen man auch eben spirituelle und christliche Bildung erfährt. Also man muss wirklich die Tür nur aufmachen und es bieten sich sehr viele Türen an. So denke ich, die Kirche ist da auf einem sehr, sehr guten Weg. Alle Gottesdienste, die ich, wie gesagt, häufig erlebe, haben Elemente, in denen ich denke, dass viele doch die Möglichkeit haben, zur Identifikation, zum Gedanken schweifen lassen, zum Glauben tief in sich reinholen, zum Nachdenken, zum Gespräch mit Gott. Da sind so viele Passagen in einem Gottesdienst unterschiedlicher Natur, die doch dann in der individuellen Art auch individuelle Abnehmer finden. Man muss sich nur öffnen.
Ja. Ist es schwierig, sage ich mal, für eine Journalistin wie Sie, auch ein religiöses Thema möglicherweise in einem so großen Sender wie dem ZDF zu platzieren? Stößt man da auf Widerstand oder ist das einfacher, als man denkt?
Es ist einerseits, andererseits. Wenn man, ich sag mal, außenbedingte Themen hat, wie Papst Tod, Papst Neuwahl, dann auch noch die Wahl eines Deutschen zum Papst, Weltjugendtag in Köln, klar, dann diktiert das Geschäft, diese äußeren Aspekte diktieren die Nachrichtengebung und dann wird das ja auch komplett gefüllt. Ja? Da kommt dann wieder mein Gedanke der christlichen Anonymität oder der anonymen Christlichkeit, also dieses bedingt sich beides, man kann es so und so nennen, hinein, dass das Ganze eben auch christlich dargestellt wird. Das ist das einerseits, dass man eben sagt, okay, kirchliche Themen spielen eine Rolle. Jetzt sind wir hier natürlich ein weltliches Nachrichtengeschäft, sage ich mal, bei dem dann schon es vorkommt, dass Kollegen sagen, du, jetzt nicht schon wieder ein Beitrag, in dem Missio zum Beispiel eine Rolle spielt. Jetzt auch vor dem Hintergrund, dass es verschiedene kirchliche Hilfswerke gibt und man da nicht eins überbetonen möchte. Ich bin ja für Missio zweimal in Afrika gewesen und habe dann auch jeweils Filmbeiträge mitgebracht. Und dann ist es schon so, dass man im Heute-Journal sagt, Mensch, du hast zum Welt-AIDS-Tag schon deine Protagonistin, die du in Südafrika gesehen und erlebt hast, porträtiert und transportiert. Jetzt, wenn du dann das Thema Kindersoldaten hast, und da hatte ich hatte eine Begegnung mit Shaina Keitetsi, die relativ bekannt ist, wenn wir über die einen Film machen wollen, also ich wollte über sie einen Film machen, dann macht das doch mal ein Mittagsmagazin. Und so muss man dann eben von Redaktion zu Redaktion auch gucken. Und ich verstehe die Kollegen, wenn sie dann sagen, du, das ist uns jetzt ein bisschen zu viel Kirche. Mhm. Wir sind natürlich auch evangelisch oder da sind auch Atheisten unter uns und die mit der Kirche nichts am Hut haben. Und es ist auch demokratisches Produkt, was wir hier in der Gänze fertigen, in das die Meinung vieler einfließt. Da kann ich mich jetzt mit meiner, wie soll ich sagen, Betonung der katholischen Kirche auch nicht immer durchsetzen.
Wo Sie sich durchsetzen, ist in Ihrem persönlichen sozialen Engagement als Schirmherrin, beispielsweise für Missio, und darüber reden wir gleich. Gundula Gause vom ZDF, sie hat eben etwas ganz Besonderes gesagt, sie engagiert sich sozial und es gibt sehr viele Türen und Tore, die man öffnen kann in die Welt der Kirche, möglicherweise auch über ein soziales Engagement. Da bin ich bei Gundula Gause genau an der richtigen Adresse. Sie engagiert sich seit Jahren für das katholische Missionswerk Missio und unter anderem als Schirmherrin für die Afrikatage. Frau Gause, wie kam es eigentlich zu dieser Zusammenarbeit mit Missio?
Also es war eine persönliche Connection, wenn Sie so wollen. Mein Mann hat einen Bruder, der als Diözesanreferent für Missio im Bistum Trier arbeitete. Die wussten natürlich von dieser Verbindung, dieser familiären Verbindung, waren auf der Suche nach eben einer prominenten Unterstützerin und fragten, ob ich mir das vorstellen könne. Ich gestehe, dass ich sehr froh war, denn, also mein eigentlicher Job ist Nachrichtenjournalismus. Die Bekanntheit ist für mich, wenn Sie so wollen, ein Nebenprodukt. Das möchte man dann irgendwann aber auch sinnvoll nutzen. Man stellt dann irgendwann fest, Mensch, das ist ein Wert an sich, den kannst du eigentlich auch, und jetzt wären wir dann auch wieder bei dem großen Thema Berufung, in den Kontext einer größeren Geschichte stellen. Da ich durch meinen Mann jetzt sehr katholisch lebe, ich Missio an sich als katholisches Hilfswerk sehr unterstützenswert empfinde und sehe, war ich sehr dankbar, dass ich diese Tür auftat. Das soll dann auch so sein, denkt man, und nahm das Angebot an und bin jetzt, ich glaube, seit 2004 Schirmherrin des Afrikatages von Missio. Ich bin sehr dankbar, dass da Anfang Januar immer explizit für Afrika einiges zusammenkommt. Letztlich wird das von Missio ganz, ganz konkret verwaltet und genau aufgestellt. Und das bewegt sich immer letztlich dann auch tatsächlich im Millionenbereich. Ich bin sehr erstaunt und sehr dankbar, dass das so läuft. Ich habe natürlich auch im Laufe des Lebens gelernt, dass wer katholisch ist, Missio kennt und es eben auch für selbstverständlich empfindet, dann für die Afrika-Kollekte Anfang Januar Geld zu geben. Und das finde ich toll. Also ich selbst mache es auch. Ich war mit zwei Reisen ins Elend, muss ich sagen, vor Ort in Afrika und habe gesehen, wie die Gelder verwendet werden. Und das ist eben auch jetzt das, was mich so fasziniert an Missio. Die machen einerseits klassische Entwicklungshilfe plus eben, das ist das Tolle andererseits, den Mehrwert der Seelsorge, des für die Menschen Daseins auf einer anderen Ebene. Denn ich sage mal, man kann in einen Slum, und wir waren im größten Slum des afrikanischen Kontinentes, in Nairobi in Kenia, man kann den Menschen permanent Essen bringen. Man muss sie aber animieren zu einem Gefühl der eigenen Verantwortung. Und das läuft wiederum nur über den Kopf und übers Herz und das eben nur über eine Form der spirituellen Ansprache. Mhm. Denn wenn immer nur die Bedürfnisse des Bauches oder auch rein, wie soll ich sagen, körperliche, menschliche Bedürfnisse befriedigt werden, ohne dass der Geist auch angesprochen wird, dann ist das wie ein Fass ohne Boden, in das Entwicklungshilfe reingestopft wird. Die Menschen müssen auch über den Kopf und das Herz gefasst werden. Es war für mich unglaublich bewegend, in diesem Slum Kibera in einer Hütte zu stehen, in der 10 Kinder lebten, die Mutter wieder schwanger war, eine unvorstellbare Armut herrschte, in der Ecke eine AIDS-kranke Tante lag und wir uns dann im Kreis dieser 10 Kinder an der Hand nahmen und das Vaterunser beteten. Mhm. Also sie sprachen auf Kiswahili, man konnte das aber verstehen, also ich wusste ja, dass wir das machen wollten, dass wir beten wollten. Und ich sag mal, dies war eine Stärkung und ein Miteinander und ein gemeinsames Denken und Anbeten von Gott, dass ich glaube, was in der Gänze auch diesen Menschen dient und ihnen hilft, ihr Schicksal anzunehmen und zu bewältigen.
Ich wollte fragen, wie fühlt man sich als Mensch, der im, ich sag mal, zivilisierten, industrialisierten Mitteleuropa aufgewachsen ist, wenn man dann plötzlich die ganz andere Ebene kennenlernt, nämlich die dritte Welt. Man steht da plötzlich in einer Hütte, die Menschen haben nichts zu essen, sie sind todkrank. Was ist das für ein möglicherweise doch entsetzliches Gefühl?
Das ist ein entsetzliches Gefühl. Ich gestehe, dass ich da auch im Grunde richtig gelitten habe und leider, ich musste da raus. Ja, es ist ja auch ein Gestank, Fäkalien am Boden, es gibt natürlich keine Kanalisation. Von daher, es ist ein grausames Gefühl, aber es war für mich dann sehr, sehr, sehr tröstlich zu sehen, wie Missio da arbeitet. Das sind meistens Schwestern, Frauen, die eben an der Basis arbeiten, die auf die Menschen zugehen, die bereit sind, in diesen Dreck zu gehen, in die Menschen an der Hand zu nehmen und für sie da sind. Und es gibt Abgründe auf dieser Welt, es gibt große Armut. Und von daher fühle ich jetzt, Sie sprachen es eben an, wir leben hier im reichen, zivilisierten, friedlichen Europa, uns geht es gut. Da nimmt man eine so tiefe Verpflichtung mit, zu tun, was man nur kann. Und wenn es Spenden ist, ist Spenden. Also 10 Euro sind gut, 100 Euro sind gut. Was man geben kann, das kommt über Missio an die richtigen Stellen. Das kann ich Ihnen wirklich versichern.
Das können wir von Domradio nur unterstützen. Dankeschön, Gundula Gause. Wir sprechen gleich noch über weitere Schirmherrinnenfunktionen. Sie machen ja noch etwas ganz anderes. Da kommen wir gleich zu. Da sind wir immer noch. Mit den Menschen, mit einem ganz besonderen Menschen, mit Gundula Gause vom ZDF. Gundula Gause ist nicht nur Schirmherrin bei Missio, beim Afrikatag, sondern sie engagiert sich auch bei der sogenannten Woche des Sehens. Jetzt sind wir ein auditives Medium, nämlich ein Hörfunksender, Domradio. Was verbirgt sich dahinter? Woche des Sehens. Hat nichts mit dem ZDF zu tun.
Nein. Das ist eine Initiative von insgesamt 8 Organisationen. Darunter sind natürlich auch die Augenärzte und Blindenverbände und die Christoffel-Blinden-Mission zum Beispiel, die eben in dieser Aktionswoche vom 8. bis zum 15. Oktober sensibilisieren wollen für das Thema Sehbehinderung. Da bin ich Schirmherrin und hoffe durch meine Unterstützung, dass die Aktion natürlich weitere Öffentlichkeit erfährt. Es gibt in Deutschland 500.000 Menschen mit Sehbehinderungen und 145.000 Menschen, die richtig gehend blind sind. Das heißt, es ist eine große Gruppe. Es gibt viele Erblindungen, die man verhindern könnte durch augenärztliche Betreuung, durch Vorsorgeuntersuchung, durch Operationen. Der graue Star ist ja eine Operation, die vielfach unternommen wird, die vielen, vielleicht auch älteren Zuhörern durchaus ein Begriff sein wird. Wenn man da Aufklärung betreibt und auf die Menschen zugeht, es wird einen Tag der offenen Tür geben für bei vielen Augenärzten, in vielen Augenkliniken. Es gibt Informationsstände in den Innenstädten. Es wird einzelne Aktionen geben von wegen Dunkelcafé zum Beispiel. Ja, das heißt, es wird in einer Location einfach das Licht ausgemacht, sodass auch eben nicht sehbehinderte Menschen einmal erfahren, wie es ist, wenn man schlicht nichts mehr sieht. Und das will diese Woche des Sehens eben auch erreichen, dass dafür mehr Sensibilität in der gesamten Bevölkerung gegeben ist. Denn Blindheit oder Sehbehinderung lässt sich in ganz, ganz vielen Fällen durch Vorsorgeuntersuchungen vermeiden.
Sie haben das Stichwort Aufklärung genannt. Sie betreiben ja auch Aufklärung in ganz anderen Dingen, nicht nur als Schirmherrin von der Woche des Sehens oder von Miss You, sondern auch als Autorin. Sie selber sind auch Schriftstellerin. Sie haben ein Buch verfasst. Es nennt sich Die Elternuni. Und da frage ich mal natürlich vielleicht mal die interessierten Eltern, wie kann man sich denn an dieser Universität immatrikulieren?
Also Sie immatrikulieren sich in die Elternuni, indem Sie ein Kind bekommen, bitte, ja. Und dann erstmal glücklich sind, hoffentlich. Und dann ist das halt eine Form von Lesebuch, Ratgeberbuch, das einem so hier und da und dort einfach Tipps geben kann. Das ist kein Buch, das man von Anfang bis Ende durchliest, sondern in das man reinliest. Also natürlich ist ein Semester ein halbes Lebensjahr des Kindes. Und ich beschreibe dann eben, was in dem Jahr an Entwicklung passiert, was man aber auch in der Betreuung beachten sollte, was an medizinischen Untersuchungen notwendig ist, was ist, wenn in dem Semester, um in diesem Bild zu bleiben, die Sprachentwicklung noch nicht so weit fortgeschritten ist, wie sie eigentlich sein sollte und solche Dinge. Also bis hin dann zu Ernährung und Spielzeug, Geschenke, Tipps und so weiter.
Aber die Scheine kann man dann bei Ihnen machen sozusagen.
Na nun, den Schein macht man dann jeder für sich, ja, den kann man sich sozusagen ideell selbst ausstellen, wenn man dann wieder glücklich ein Semester absolviert hat und wenn man es dann durch hat, also es ist, sind 12 Semester, das beschreibt die ersten 6 Jahre des Lebens eines Kindes, dann kann man schon selbst stolz sein und hat dann sozusagen den Bachelor, möchte ich mal sagen.
Wann hatten Sie eigentlich die Zeit, dieses Buch, ich sag mal, zu schreiben? Sie haben ja einen sehr stressigen Alltag, Sie müssen am Wochenende arbeiten, Sie müssen abends viel arbeiten, Sie sind oft unterwegs, Sie sind Schirmherrin. Wann hat man dann noch Zeit und Muße zu sagen, ich setze mich an den Schreibtisch und verfasse immerhin ein Buch? Das dauert ja auch ein wenig.
Diese Frage trifft ins Schwarze. Es gibt viele, die meinten, ich könnte jetzt ja noch ein Buch schreiben. Dann sage ich immer, okay, am Tag 9 der Woche oder nachts zwischen 2 und 4 würde ich da noch eine Möglichkeit sehen. Aber ich weiß nicht, ob ich dann so geistreich sein könnte. Ja, ja, also das ist natürlich eine Riesenherausforderung gewesen. Ich habe das mit Maren Franz zusammen gemacht, eine tolle junge Frau, etwa so alt wie ich, auch Mutter von 2 Kindern. Sie hat ein Basic geschrieben, aber ich habe dann ehrlich gesagt, da kommt dann ehrlich gesagt die selbstständig denkende Journalistin in mir durch, das war unmöglich, mir ein Buch schreiben zu lassen. Also ich habe dann das umgekrempelt und hin und her gezwirbelt und das weg und das neu und das anders und hier ergänzt und das raus. Das war richtig heftig Arbeit. Eben, das war im Grunde der Sommer, früher Sommer des vergangenen Jahres. Und ich bin meiner Familie sehr dankbar, dass sie mich das haben machen lassen. Ich sag mal, ohne die Maren Franz wäre es nicht gegangen, ohne meine Familie wäre es nicht gegangen und ohne meine Kinder, die mir eben die Erfahrungen bereiteten, aus denen ich dann eben meine Erkenntnisse schöpfte, wäre es gar nicht gegangen.
Dankeschön, Gundula Gause. Ein Gespräch haben wir noch und das kommt gleich. 2 Stunden mit Gundula Gause nähern sich, leider muss ich sagen, dem Ende. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit Ihnen reden, Frau Gause. Es war so unterhaltsam und so informativ. Ich frage Sie abschließend etwas, was überhaupt nichts mit dem ZDF zu tun hat, aber durch das ZDF inspiriert dann zu einer Comedy-Show führte, nämlich die berühmten Kollegen von Switch Reloaded bei Pro7, die auch Sie mit dem Kollegen Klaus Kleber mal ordentlich aufs Korn genommen haben. Wie stehen Sie denn dazu?
Wir amüsieren uns. Wir finden es gut, wir finden es lustig. Ich bin immer wieder stolz drauf, ehrlich gesagt. Also lieber wir als andere, sage ich da nur. Und von daher, tja, man muss Spaß haben und das mit Humor nehmen. Ich finde es wirklich lustig.
Warum glauben Sie, sind ausgerechnet Sie beide dort, ich sag mal, als Marke so ein bisschen veräppelt worden, sage ich mal?
Vielleicht hängt es mit der Alliteration der Namen zusammen, Klaus Kleber und Gundula Gause. Ich meine, die Namen an sich mögen vielleicht auch schon einen kleinen Witz in sich bergen. Ja, ich weiß nicht, ob es letztlich dann vielleicht mit uns Menschen zusammenhängt. Jeder so, wie er ist. Klaus Kleber als der harte Journalist. Ich als seine nette Nachrichtenbegleitung, mehr oder weniger, wenn Sie so wollen. Vielleicht erfüllen wir auch bestimmte Klischees. Letztlich machen wir unseren Job.
Und letzten Endes, und das Wichtigste ist, die stehen ja auch dazu. Also Sie sehen das Ganze auch wirklich mit Humor.
Diese Veräppelung, wenn Sie so wollen, ja. Ich meine, letztlich machen wir unseren seriösen Nachrichtenjob und das ist unsere Linie. Ich sag mal, freuen würden wir uns nicht, wenn es jetzt noch mehr Weiterungen nähme und wir noch mehr irgendwie hochgenommen würden. Letztlich ist es so, wer A sagt, muss auch B sagen. Man steht in der Öffentlichkeit und dann kann man auch nicht sagen, jetzt mal hier stopp, das gefällt uns nicht. Ja, das so in dem Rahmen ist es okay.
Ich habe immer den Eindruck, wenn ich mit Ihnen spreche, dass Sie auf mich so den Eindruck machen, dass Sie fast schon zu 100% sehr zufrieden sind, weil Sie sich vielleicht haben selbst verwirklichen können, privat wie auch beruflich. Würden Sie dem zustimmen oder fehlt Ihnen irgend noch etwas?
Nur Zeit. Das ist das Einzige. Nee, also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich meine, man muss sehen, ich denke, ich kann von mir behaupten, dass mir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gelingt. Natürlich hat man immer mal wieder das Gefühl, dass im Privaten dieses oder jenes auch schlicht die Einladung von Freunden zu kurz kommt, weil man eben einfach keinen freien Abend hat, an dem das noch möglich ist, auf die Sicht von einem halben Jahr. Andererseits weiß man, Mensch, beruflich könnte man sich auch mal weiterentwickeln und neue Hürden nehmen, vielleicht sich doch irgendwann irgendwie verändern. Aber ich meine, ein bisschen mache ich mir in dem Kontext schon auch Gedanken über das berühmte Thema Frauen in Führungspositionen und Frauen auf der Karriereleiter. Das ist schon eine Herausforderung und ich ziehe den Hut vor vielen erfolgreichen Frauen, die es ja hinbekommen. Ja? Mhm. Meine befreundete Nachbarin ist Oberärztin und Mutter von 4 Kindern, ja, von 1 bis 9 Jahren. Sie klagt natürlich auch ein ganz wenig und man stellt sich dann schon auch in Frage und muss natürlich auch gucken, ist die Bezahlung adäquat, steht dann der Aufwand, den man in Sachen Kinderbetreuung hat, wieder dafür. Eine Mutter möchte im Grunde doch auch das Kind selbst begleiten und betreuen. Fremdbetreuung ist überhaupt nicht schlimm, in einem gewissen Maß. Aber dann will man als Mutter, und ich denke auch viele Väter wollen das, auch für die Kinder selbst da sein. Von daher, das ist durchaus ein Spagat, in dem ich mich befinde. Aber ich bin mir der Probleme durchaus bewusst. Und ich hoffe mal, dass ich in 10 Jahren sage, es ist gut gegangen. ich denke, ich bin dankbar, dass es bislang so gut lief und hoffe, dass wir den Weg gemeinsam, also in Beruf und in Familie, so weitergehen können.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch und frage Sie abschließend noch, was wünschen Sie den Hörern unseres christlichen Senders Domradio?
Alles Gute und ich zitiere mal meine Tochter, die ja tatsächlich unter Gratulationen schreibt, Gottes Segen.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Gundula Gause, und ich bin mir sicher, wir sehen uns mit Sicherheit abends wieder um 21.45 Uhr.
Das würde mich sehr, sehr freuen. Bleiben Sie mir gewogen. Vielen Dank und für Sie alles Gute.
Dankeschön. Dankeschön, und am Mikrofon war Bernd Knopf. Auf Wiederhören.